Ach so, ein Test, ja. Guten Morgen. Ja, tut mir leid für die Verspätung. Wir haben gerade gesungen, auf diesen Felsen können wir vertrauen, auf Jesus allein. Ich habe aufs Navi zu sehr vertraut. Ich habe gedacht, die Schilder, ja, die sagen zwar Sackgasse und Vollsperrung, aber das Navi sagt ja, ich kann da durch, deswegen wird es wahrscheinlich einen Weg finden. War nicht so. Gut, aber ich bin froh, dass ich hier bei euch sein darf. Nur kurz zu meiner Person, Raul Theilen, genau. Wohne in Greifswald jetzt seit 5 Jahren mit meiner Familie. Von Beruf aus bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger und habe vor der Krankenpflegeausbildung auch noch eine Bibelschule besucht gehabt in Brake. Habe da auch absolviert, 3 Jahre, genau. Und mittlerweile haben wir 4 Kinder. Die sind im Alter von 1, 3, 5 und 7, also alle 2 Jahre. Genau. Und ursprünglich komme ich aus Ostfriesland. Und jetzt sind wir halt hier nach in Nordosten gezogen. Genau, aber wir legen den Raul noch mal kurz beiseite. Ich möchte euch nämlich mit hineinnehmen in eine Geschichte, die eher weniger bekannt ist. Und dazu schlüpfe ich mal in die Rolle des Onesimus. Also, mein Name ist Onesimus. Und wie ihr sehen könnt, bin ich gefangen. Also zumindest fühle ich mich so, ich fühle mich nicht frei, als ob ich gebunden wäre, weil ich bin ein Sklave. Und ein Sklave zu sein, wenn man das nicht selber erlebt hat, das ist wirklich, boah, das ist wirklich ein schweres Los. Also morgens aufzustehen und sich den Tag nicht selber gestalten zu können, ist wirklich, wirklich hart. Ich muss immer tun, was mein Herr, er heißt übrigens Philemon, was der möchte. Und das ist so öde, Tag ein, Tag aus, nicht selber entscheiden können, immer nur dienen, einem anderen dienen, keinen Lohn kriegen, keinen Urlaub. Und es hat mich dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, so, jetzt hau ich ab, es reicht mir. Ich gehe weg hier von Philemon. Wir wohnten damals, oder Philemon wohnt da immer noch, in Kolossä und ich wollte da einfach raus. Und so habe ich beschlossen, eines Nachts das zu machen, einfach zu fliehen. Aber vorher wollte ich noch irgendwie einen auswischen. Was das genau war, ob ich vielleicht was mitgehen lassen habe oder nochmal was zerdeppert habe, ich habe ihm auf jeden Fall einen Schaden zugefügt. Und so habe ich eines Nachts beschlossen, endlich frei zu sein, rauszukommen da aus dieser komischen Sklaverei, aus dieser Knechtschaft. Und dann war ich endlich frei. Frei. Ja, ich kann euch sagen, so ganz frei hat sich das irgendwie nicht angefühlt. So immer noch so ein bisschen gehemmt. Aber naja, immerhin stand mir die Welt dann offen. Und was macht man so, wenn einem die Welt offen steht? In die Weltstadt gehen, die damals Rom war. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, Rom, von Kolossä bis Rom, ein ziemlich weiter Weg, also über einen Landweg 2800 Kilometer, das macht man nicht mal eben so, Autos gab es auch nicht, über einen Seeweg ist es natürlich schneller, also Kolossä liegt so in der heutigen Türkei. Da habe ich mich aufgemacht, um da vielleicht noch mehr von diesem Leben zu spüren, wonach ich so mich gesehnt habe, um zu sehen, was diese Stadt zu bieten hat. Und in Rom angekommen, war das Beeindruckendste und das, was mein Leben wirklich verändert hat, eine Begegnung mit einem Mann. Und dieser Mann, der saß im Gefängnis. Das war total Wahnsinn, was der mir erzählt hat. Der saß im Gefängnis und ich habe ihn da besucht oder war selber gefangen, so genau kann ich euch das gar nicht sagen. Und er hat mir erzählt von einem gewissen Jesus. Ich hatte davon gehört, der Philemon, der glaubte auch irgendwie an Jesus. Ich habe das irgendwie für Spinnerei gehalten. Das war irgendwie so eine neue Sekte, die da, glaube ich, aufgekommen war. Und irgendwie dachte ich, das hat auch nur was mit den Juden zu tun. Die Juden, die haben ja immer auf einen Messias, auf einen Retter gewartet. Aber ich war ja kein Jude. Also ging das mich, glaube ich, nichts an. Aber der Paulus, der hat mir gezeigt, Onesimus, du bist schuldig. schuldig. Das saß bei mir. Da habe ich gemerkt, ja, er hat recht. In meinem Leben ist so viel schon schiefgegangen und so viel hätte ich gerne anders gemacht und bereue ich im Nachhinein. Und bin ich auch irgendwie schuldig vor Gott geworden. Das habe ich gemerkt. Und durch, wie Paulus mir das so erklärt hat, dass dieser Messias, dieser Retter nicht nur für die Juden gekommen ist, nein, für die ganze Welt, um für die Schuld der ganzen Welt zu sterben. Das war eine Botschaft, die hat mich total umgehauen. Und es war total spannend, wie der Paulus mir da so von berichtet hat, mich da reingenommen hat. Und so kam es, dass nach vielen Gesprächen und nach einigen Erklärungen ich gesagt habe, Paulus, was muss ich tun, um das auch zu haben, um diese Freiheit von Schuld zu haben, dass dieser Jesus auch mein Retter ist, was muss ich tun? Und Paulus hat mir da einfach gesagt, ganz schlicht, glaube das ist für dich auch, dass Jesus das auch für dich gemacht hat. Und dann passierte was, das war einfach unglaublich. Unglaublich. Also, als ich das gemacht habe, als ich angefangen habe, an Jesus zu glauben, da habe ich mich auf einmal frei gefühlt. Das war was ganz anderes. Auf einmal war ich gelöst. Ich habe diese ganze Schuld ist von mir abgefallen und ich habe gemerkt, ja, so fühlt sich Freiheit an. Das war so genial. Und ich habe da im Gefängnis mehr Freiheit erlebt als da auf dem See, auf der See oder in dieser Welthauptstadt, ja. Es war so überwältigend. Ich habe auf einmal diesen Frieden gespürt, nachdem ich mich so gesehnt habe. Und diese Freude, die darin liegt, in Frieden mit Gott zu leben, mit unserem Schöpfer. Wow! Ich war Paulus so dankbar, dass er mir diesen Weg gezeigt hat. Oh, und so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. So habe ich mir die Freiheit vorgestellt. Und das war so genial. Ich war dann da bei Paulus. Er konnte da ja nicht raus. Er war irgendwie in Gefangenschaft, weil er da von Jesus erzählt hatte. Das war irgendwie vielen Leuten, denen hat das gar nicht gefallen. Und ich war Paulus sehr nützlich. Mein Name bedeutet übrigens der Nützliche, Onesimus. Und ich habe ihm gedient und mit Freuden gedient. Das war was ganz anderes, wie damals dem Philemon so unter so einem Zwang. Nein, ich habe gemerkt, ja, hier Paulus, du bist mein Bruder, ich möchte dir dienen. Und Paulus hat mir auch gesagt, diese Freiheit, die ich jetzt habe, bewahre sie dir. Denn die Sünde ist etwas, die uns leicht umstrickt und leicht fesselt, so hat er es gesagt. Und ich habe verstanden, ja, okay, da muss ich wirklich auch für kämpfen, dass ich in dieser Freiheit weiterlebe. Und er hat mir noch so einige andere Dinge erklärt und erzählt, vom Alten Testament angefangen, von der Schöpfung bis zu dem, wer Jesus dann war und darüber hinaus. Es war so gut, es war genial, echt. Ich habe so richtig aufgeblüht und aufgetankt. Und dann kam Paulus irgendwann an den Punkt, und da wurde es irgendwie unangenehm, dass er von meiner Vergangenheit gesprochen hat. Und es stellte sich raus, den Philemon, meinen alten Herrn, den kannte er auch. Er kannte ihn. Und Philemon war auch durch den Paulus zum Glauben gekommen. Und irgendwie im Gespräch merkte ich schon, Paulus hat da einen Punkt, den er gerne ansprechen möchte. Und das war, dass ich diese Beziehung zu Philemon, so wie ich sie zurückgelassen hatte, nochmal einen Schaden reingedrückt und dann abgehauen, dass das so nicht in Ordnung war und dass ich das wieder bereinigen muss. Und ich habe erkannt, das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Und er hat mir einen Brief mit in die Hand gegeben, wo er sich für mich verbürgt hat und gesagt hat, der Onesimus, also ich, der ist zum Glauben gekommen und er ist jetzt ein Bruder und nimm ihn auf. Das war total gut, da war ich total dankbar, dass Paulus selber nochmal da diesen Brief mir mitgegeben hat. Ohne das hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut, wieder da aufzutauchen. Und er hat mir noch einen anderen mit an die Hand gegeben, den Tychikus. Tychikus und ich sind dann zurückgegangen nach Kolossä, den weiten Weg wieder. Der Tychikus hatte dann noch den Kolosserbrief mit an die Gemeinde dort vor Ort. Und wir haben uns auf den Weg gemacht und dann bin ich wieder schweren Herzens, aber auch irgendwie froh, dieses Kapitel zu beenden und im Guten vielleicht abzuschließen, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht zu Philemon. Es war echt so gemischte Gefühle, ja, wie wird er reagieren? Und diesen Brief, den wollen wir jetzt zusammen mal lesen, den Philemon-Brief nämlich. Genau, also so viel zu Onesimus, ich bin jetzt wieder Raul. Wir wissen nicht, wie Philemon auf diesen Brief reagiert hat, wie Philemon das aufgefasst hat, dass auf einmal Onesimus wieder vor der Tür stand. Ich glaube aber, dass die Reaktion gnädig und barmherzig ausgefallen ist, weil sonst hätten wir vermutlich diesen Brief gar nicht überliefert bekommen. Weil wenn Philemon den Brief bekommen hätte und Onesimus da steht und er ihn ins Gefängnis geworfen hätte, was ihm zugestanden hätte, dann hätte er den Brief wahrscheinlich genommen und in die Ecke geschmissen. Aber so ist er uns erhalten geblieben, weil ich glaube, dass Philemon diesen Rat von Paulus dann angenommen hat. Aber wir wollen einmal zusammen den Philemon die Verse 8 bis 21 lesen, die Grußworte und die Grüße am Ende nehme ich mal raus. Also Philemon, die Verse 8 bis 21. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Das Thema heute Morgen soll lauten Konfliktbewältigung mit Onesimus. Wir wollen uns anhand von ein paar Aspekten hier im Philemon-Brief aus Onesimus' Perspektive mal anschauen, was wir von Konflikten und wie man Konflikte bewältigen kann, lernen können. Konflikte sind unglaublich vielschichtig und unglaublich tief und es braucht manchmal unglaublich viele Aspekte und Komponenten und es ist keine allumfassende Predigt zu dem Thema Konflikt, nur ein paar Aspekte, die wir uns hier mal anschauen wollen. Aber zuerst einmal eine Vorbemerkung zum Thema Sklaverei. Man könnte ja meinen, Moment einmal, Onesimus war von Philemon weggelaufen, hat ihm auch noch Schaden zugefügt. Ja, richtig so. Was ist denn das für ein unmenschliches Treiben da, diese Sklaverei? Das kann doch nicht angehen. Er hat da doch nichts zu klären mit dem Philemon. Das war doch genau richtig so. Und ja, Sklaverei, so wie wir sie auch aus der Geschichte kennen und auch heutzutage, findet noch Sklaverei statt. ist etwas zutiefst Unmenschliches und etwas, was Gott so nicht möchte. Aber teilweise war Sklaverei auch für Menschen ein finanzieller Ausweg. Wenn sie gar nicht mehr konnten, gab es nicht so Sozialversicherungen wie heute und sie mussten irgendwie überleben und haben dann sich selber in Sklaverei gegeben und haben gesagt, okay, für Kost und Logis und arbeite ich hier und kann immerhin noch überleben. Es war manchmal so ein Notnagel für die Menschen. Wir wissen nicht, wie das bei Onesimus war. Aber wenn es so war, dann war das wie ein Vertrag, der da auch geschlossen wurde. Und dann war das nicht in Ordnung, einfach so wegzugehen. Diese ganze Sklaverei, die hat Gott im Alten Testament teilweise auch noch geordnet. Nicht, dass Sklaverei gut war, sondern einfach einen Missstand auch geordnet und den Sklaven dann auch Rechte gegeben. Und auch Paulus spricht ja in Epheser davon, dass die Herren den Sklaven nicht drohen sollen. Also er spricht da auch ordnende Aspekte an. Und davon, ja, dass Sklaven gedroht wurde, das war ja noch das Harmloseste, was passiert ist oder was auch heute passiert. Also Sklaverei, moderne Sklaverei, so wie es gelebt wird, ist auf keinen Fall etwas, was die Bibel gutheißt. Aber dieses Fass ist auch noch ein bisschen größer, das wollen wir nicht komplett jetzt hier aufmachen. Wir wollen uns diesen Konflikt von Onesimus und Philemon mal ein bisschen anschauen. Und wir können zu Anfang gleich sehen und lernen, dass es gut ist, in Beziehungsangelegenheiten Ordnung reinzubringen. Also in Beziehungsangelegenheiten geordnet zu leben. Denn eigentlich hätte Onesimus ja sagen können, Moment mal, Paulus, ich soll zu Philemon zurückkehren. Das ist doch mein altes Leben. Ich bin doch hier jetzt zum Glauben gekommen an Jesus. Meine Schuld ist mir vergeben. Du selber sagst doch, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Was soll ich denn jetzt zurückgehen? Das ist doch alles meine alte, sündige Natur. Nein, da wieder Ordnung reinzubringen, ist etwas, was Gott gefällt und was Gott Ehre macht. Geordnete Beziehungen geben Gott Ehre. Gott hat Gefallen dran, wenn wir in friedlichen Beziehungen miteinander unterwegs sind und da nicht irgendwie Tohu Wabohu herrscht und Streit hier und Streit da und überhaupt, ich kann mit dem nicht mehr und da oben unten. Wenn wir so durchs Leben gehen, das ist nicht so, wie Jesus sich das vorstellt. Soweit es an euch ist, haltet Frieden miteinander, steht an anderer Stelle. Und ja, die Vergebung Gottes müssen wir großschreiben und das ist unser Ausgangspunkt. Und vom Kreuz kommen wir und dürfen als freie Menschen von Schuld leben und befreit leben, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. Aber von da an dürfen wir auch losgehen und wieder Verantwortung übernehmen für das, was wir getan haben oder für das, was wir tun. Und auch wieder da, wo begangenes Unrecht wieder gut zu machen ist, dass man es dann auch wieder gut macht. Und Onesimus geht hier mutig den ersten Schritt. Er steckt nicht in so einer Erwartungshaltung, von wegen, ja, aber der Philemon ist ja auch nicht mal richtig mit mir umgegangen. Der könnte jetzt mal hier sich auf den Weg machen, der könnte mich ja suchen und eigentlich auch verstehen, warum ich ihm denn jetzt diesen Schaden zugefügt habe oder irgendwie so. Nein, er geht voran, er nimmt Verantwortung in die Hand und tut diesen ersten Schritt. Und ich glaube, da können wir unheimlich viel von lernen, weil häufig in Konflikten ist es ja so, dass man so feststeckt. Ich nehme mich da ja gar nicht raus. Konflikte auch in der Familie, in der Gemeinde, dass man so auf seinem Standpunkt feststeckt und diesen ersten Schritt, der fällt ja so unglaublich schwer. Und es ist gut, wenn wir da aktiv werden und Konflikte nicht einfach so stehen lassen. Onesimus ging nicht einfach nur den bequemsten Weg, nein, er tat vom Geist Gottes geleitet das, was dran war. Und wie kann das jetzt in unserem Leben aussehen? Ich kann euch sagen, wie das in meinem Leben aussah. Ich hatte zum Beispiel, im Laufe meines Lebens kam mir dann irgendwann, oh, Moment mal, in der Schulzeit da und da, Lateintests haben wir immer gespickt, immer Heft auf den Tisch und oder auf den Schoß und dann abgeschrieben. So geht das eigentlich nicht, das war nicht in Ordnung. habe meinen Lateinlehrer angerufen, weil da noch ein Kontakt irgendwie bestand über meine Eltern, habe ihn um Vergebung gebeten und er war erstaunt und auch froh und hat auch das nicht beschönigt, hat gesagt, nein, dann lass uns die Dinge so beim Namen nennen und ja, hat mir das vergeben. Ist eine super Kleinigkeit. Gab auch noch andere Sachen. An einer Sache, da werde ich gleich noch zu kommen, wo ich dann den Kontakt nicht herstellen konnte, was natürlich ihr auch bitter war. Aber das, da erkläre ich gleich noch mehr zu. Und auch sogar während der Predigtvorbereitung hatte ich dann eine Situation, wo ich bei der Fahrschule, ich bin jetzt ja mit einem kleinen 125er da, wo ich bei einer Fahrschule, hat mir der Fahrlehrer so einen Zettel hingehalten, dass ich ihm die Stunden da quittieren sollte. Und ich habe schon gedacht, das ist irgendwie nicht ganz koscher. So und so sind wir ja gar nicht gefahren. Und er, ja komm, hier kriegst du den Schein schon. So ein bisschen Win-Win. Du weniger Zeit, ich die Kohle. Oh, hatte ich da ein schlechtes Gewissen. Danach muss ich auch wieder zu ihm hin. Ich sagte so, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ich möchte geradlinig durch mein Leben gehen und nicht hier so eine Fuscherei. Also ihr merkt schon, wenn wir einmal diese Freiheit in Jesus erlebt haben, heißt es nicht, dass wir immer jede Entscheidung richtig treffen. Und das wird einfach so sein, das werden wir nicht hinbekommen. Aber dann immer wieder neu uns zu prüfen und zu sehen, wo müssen wir vielleicht wieder was ordnen, wieder was in Ordnung bringen. Und ein Beispiel, wie das so war, wenn Menschen mit Jesus in Berührung gekommen sind, ist natürlich auch Zachäus. Jesus kommt zu Zachäus ins Haus und was passiert danach? Er gibt die Hälfte seines Besitzes weg und wer ihm was gegeben hat, dem erstattet er es vierfach. Also Zachäus hat das auch gleich dann angewendet und hat gleich erkannt, Moment mal, so wie ich es gemacht habe, geht's nicht und ich bringe es wieder in Ordnung, da wo es möglich ist und bitte um Vergebung. Ich weiß nicht, also so war es damals bei Jesus und anscheinend bei Onesimus auch, als Jesus nicht mehr auf der Erde war und so ist es heute auch noch. Ich weiß nicht, wer von euch den Wilhelm Bunz kennt, ist auch bekannt als der Bibelraucher. Faszinierende Geschichte, also kann ich wirklich nur empfehlen, gibt es auch als Hörbuch. Ich lese nicht so gerne, das ist immer ganz angenehm, wenn man sich das anhören kann. Und was der erlebt hat, ist einfach so schrecklich, wie der aufgewachsen ist. Also ist eine wirklich empfehlenswerte Geschichte. Es führte dazu, dass er sogar jemanden umgebracht hat und im Gefängnis war. Und im Gefängnis ist er dann auch zum Glauben an Jesus gekommen, durchs Lesen der Bibel. Er hat die Bibel dann immer rausgerissen und die Seiten geraucht, den Tabak eingedreht und geraucht, deswegen der Bibelraucher. Und dann irgendwann, Matthäus, ist er dann zum Glauben an Jesus gekommen, also total spannend. Und er hat auch genau das gemacht, diese Beziehung und sein Leben wieder aufgeräumt. Als er aus dem Gefängnis frei war, ging er hin, bat um Vergebung. Bei der Witwe von dem Mann, den er umgebracht hat. Das sind dann natürlich wesentlich gravierende und schwerwiegendere Dinge. Aber ich finde es sehr vorbildlich, wie er da so einfach sein Leben dann in Ordnung gebracht hat. Also kurzer Werbeblock hier für dieses Buch oder dieses Hörbuch. In Beziehungsangelegenheiten Ordnung reinzubringen, das können wir hier von Onesimus lernen. Für unsere Konflikte, für unsere Konfliktbewältigung. Eine zweite Sache, die wir lernen können, ist, wenn Barmherzigkeitsbedarf besteht, dass wir da verschwenderisch mit sind. Dass wir anderen gegenüber barmherzig sind. Denn Onesimus hat ja diesen weiten Weg angetreten und er wusste eigentlich genau, ich bin hier der, der sich was zu Schulden kommen lassen hat. Und ich bin darauf angewiesen, dass Philemon mir barmherzig ist. Ja, er ist jetzt mein Bruder und wir haben denselben Herrn und wir sind in einer geistlichen Familie. Das ist schön. Aber ich bin so darauf angewiesen, dass er mir verzeiht und dass er mir da barmherzig gegenüber auftritt. Und das ist etwas, was heutzutage so nicht immer gelebt wird. Diese Barmherzigkeit untereinander. Ich habe vor kurzem einen Umzug hinter mir und da haben wir einen Transporter gemietet. Ich hatte mich in der Woche versehen beim Mieten, kam dann da an und er sagte, nee, Transporter, nee, irgendwie habe ich hier nichts drin. Ich nochmal drauf geguckt, oh ja, eine Woche zu spät, Mist. Okay, ja, können wir das dann stornieren? Ja, ich storniere das. Fertig, gut. Ich bin rausgegangen, habe irgendwie eine andere Lösung gefunden. Und irgendwann, 2 Wochen später, merke ich, das ganze Geld wurde trotzdem abgebucht. Ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Hab da noch hinterher telefoniert, alles. Nee, im Kleingedruckten stand, alles unter 2 Tage wird dann trotzdem einbehalten. Und ich dachte, Mann, ey, sind wir Menschen oder was? Können wir nicht ein bisschen barmherziger miteinander umgehen? Ich glaube, dass wir als Christen damit total auffallen können, wie Barmherzigkeit gelebt wird, untereinander. Das ist etwas, was natürlich wahnsinnig schwer ist, aber was unglaublich große Strahlkraft hat für Menschen drumherum, weil sie es gar nicht so kennen. Warum soll ich dem vergeben, wenn er ist doch an mir schuldig geworden? Nein, aber wir haben als Kinder Gottes, wenn wir diese Vergebung von Jesus in Anspruch genommen haben, haben wir diese Barmherzigkeit selber erfahren und dann dürfen wir sie weitergeben an Geschwister, an Familienangehörige, an Nachbarn. Auch da können wir als Kinder Gottes leuchten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Unrecht nicht mehr benannt werden darf. Das dürfen wir nicht verwechseln. Also nach dem Motto, Barmherzigkeit deckt alles zu und alles ist erlaubt und alles darf nicht mehr irgendwie beim Namen genannt werden, so ist es auch nicht. Also wenn konkretes Unrecht vorliegt, sollen wir es schon auch benennen, auch untereinander. Da dürfen wir nicht auf der Seite vom Pferd fallen. Aber immer mit offenen Armen und immer bereit zur Vergebung und immer die Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen, immer groß schreiben. Genau, also Beziehungsangelegenheiten ordnen, Barmherzigkeitsbedarf, damit verschwenderisch sein, wenn jemand Barmherzigkeit bedarf. Außerdem können wir von Onesimus als 3. Punkt lernen, dass wir bei Selbstschuldvorwürfen frei sein dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das ziemlich geplagt hat, was er da angestellt hat. Wir wissen nicht genau, hier in Vers 18 steht nur, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat, was das genau war, ob er ihn jetzt bestohlen hat oder ob er irgendwie anderweitig was demoliert hat oder die Tiere alle laufen lassen hat, keine Ahnung. Was wir hier aber sehen, ist, dass Paulus für diesen Schaden aufkommt. Und es ist schon kurios. Ein Mann im Gefängnis sagt, wenn der einen Schaden zugefügt hat, ich komme dafür auf. Also finde ich beachtlich. Eigentlich könnte man ja meinen, Moment mal, ich bin im Gefängnis, ich habe hier selber genug Probleme. Ich will rausgehalten werden aus dieser ganzen Geschichte. Nein, Paulus verbirgt sich so sehr für Onesimus und lebt hier wirklich das Evangelium auch vor. Im ganzen Brief, weil es eben ein Brief an einen Bruder ist und ein sehr persönlicher Brief ist, ist keine umfassende Darstellung von Tod und Auferstehung von Jesus, was eigentlich unüblich für Paulus ist. Aber an dieser Stelle finden wir Paulus, der selber das vorlebt, für die Schuld eines anderen aufzukommen. Und er handelt hier in dieser Gesinnung von Jesus und reagiert so, indem er einen Weg sucht, ja, diese Schuld, diesen Schaden nicht anzurechnen und ihn sogar selber zu übernehmen. Auch hier könnten wir wieder meinen, ja, was heißt das denn? Heißt das, wir können wie die Axt im Wald umhergehen und ja, mir ist sowieso ja vergeben und ich brauche ja keine Schuld, ich brauche ja keine Selbstvorwürfe, damit muss ich mich ja gar nicht rumplagen, das kann ich alles bei Jesus lassen? Nein, demütig und zerbrochen im Geist, so wie Onesimus hier ja auch gehandelt hat, zu Gott kommen, aber dann froh und frei weitergehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo der Teufel manchmal so einen Fuß in die Tür reinkriegt, wenn er es schon nicht schafft, uns von Gott ganz wegzuholen, dass er dann da in unserem Leben die Sünde noch Kreise ziehen lässt. Und wenn wir die Sünde bekannt haben bei Jesus und sie bereinigt ist, dann können wir uns noch auf den Schaden stürzen, der da entstanden ist und uns da selber fertig machen und uns selber in Gedanken drum kreisen und überhaupt nicht in dieser Freiheit leben. Ich kenne das selber. Ich habe das vorhin angedeutet. Ich habe in der Grundschule handfestes Mobbing erlebt, aber als Täter. Das ging so weit, dass dieser Junge, den wir damals gemobbt haben, wirklich keinen Ausweg mehr wusste, seine Eltern eingeschaltet hat. Wir hatten verbreitet, dass er Läuse auf dem Kopf hat und so weiter. Also ganz, ganz fies, ganz fies. Wir haben damals eine Strafe dafür bekommen. Und ich habe aber selber, also ich bin ja später dann zum Glauben gekommen, selber nie mich bei ihm um Vergebung, bitten können. Und nie diesen Kontakt zu haben. Ich habe es versucht, außer ein Privatdetektiv, den habe ich nicht eingeschaltet, aber sonst so in meinen Möglichkeiten. Man kam ja dann doch irgendwie aus einer Ecke Social Media und über die Schule. Es kam bis jetzt noch kein Kontakt zustande. Das hat mich dann so aufgefressen, dass in meinem Kopf so diese Gedanken waren, ja, was ist damals losgetreten worden in diesem jungen Leben, was vielleicht zu handfesten psychischen Problemen geführt hat, zu Kehrtwendungen im Leben, die schlussendlich da vielleicht irgendwie mit zusammenhängen. Wer kann das schon sagen? Und ich habe mir da wirklich mich da sehr selber für fertig gemacht. Und es war natürlich auch schlimm. Und ich bin auch nach wie vor betrübt darüber, was da eventuell passiert ist. Aber ich durfte auch erleben, dass das nicht weiterbringt. Dass, wenn ich mein Leben geknickt und gebeutelt und nur, ach, was habe ich nicht alles für einen Schaden irgendwie verursacht, dass das kein Leben in der Freiheit vor Jesus ist. Und ich durfte erleben, dass ich auch diesen Schaden, also nicht nur meine Schuld, sondern auch den Schaden meiner Schuld zu Jesus bringen durfte, ihm das sagen durfte, ihm diese Person auch nochmal nennen durfte und wissen durfte, Jesus, du weißt es und kümmere dich bitte darum. Ich durfte ihm das so abgeben. Natürlich halte ich weiter die Augen und Ohren offen, dass ich auch nochmal mit ihm in Verbindung komme, ganz im Sinne des ersten Punktes natürlich, aber durfte da auch irgendwie dann aufatmen. Also, Selbstverurteilung wird nichts daran ändern, dass der Schaden irgendwie geringer wird. Und wir dürfen da wirklich auch mit zu Jesus gehen. Ich finde, Jesus ist da an der einen Stelle, wo Petrus dem Malchus das Ohr abhaut, da kommt er auch da direkt für diesen Schaden auf und sagt, boah, nee, so nicht hier, Petrus, und heilt es direkt wieder. Und das dürfen wir auch von Jesus erbitten und ihm das dann nennen. Konfliktbewältigung mit Onesimus. Wir haben uns kurz Onesimus' Geschichte angeguckt, haben gesehen, in welche Kraft und welche Freiheit in der Begegnung mit Jesus liegt und dann auch gesehen, wie das für den Konflikt mit Philemon Auswirkungen hatte. Dass er diese Beziehung geordnet hat, dass er Barmherzigkeit erfahren musste und dass er deshalb selber barmherzig sein darf und dass er von Selbstverurteilung frei sein darf. Und das wünsche ich uns, dass wir in dieser Freiheit auch mit Jesus unterwegs sind. Und ich möchte noch einmal zum Abschluss beten und wer kann und mag, der darf dazu aufstehen. Jesus, danke, dass dein Tod am Kreuz und deine Auferstehung wirklich so zentral und so gravierend waren, dass sie bis heute, bis in unsere Zeit Kraft haben und dass wir das wunderbare Angebot, was du uns machst, dass wir das da so von profitieren dürfen und wieder in Frieden und Freiheit leben dürfen, vor Gott und auch in dieser Welt. Herr, bewahre, dass wir uns wieder verstricken lassen von Sünde und hilf, dass wir in den Beziehungen und Konflikten, die uns so alltäglich umgeben, echt nach deinem Weg suchen und uns von deinem Geist da leiten lassen. Herr, wir schaffen es nicht. Wir brauchen dich. Nicht nur für unsere Erlösung, wir brauchen dich für unser Leben. Herr, bewirke du das in unserer Mitte. Bewirke du das hier in dieser Gemeinde. Amen.